Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von der Bahnhof Apotheke Kempten und Pur Natur, weil Gesundheit bei der Ernährung beginnt.
Einen schönen Vormittag im Studio Lars-Peter Schwarz und ich freue mich ganz besonders heute über unsere Gäste. Bei uns zu Gast ist heute Michael Keller, Tourismuschef im Tannheimer Tal. Guten Morgen erstmal und Pascal Kreins ist bei uns, Heißluftballonfahrer. Guten Morgen, ist das richtig gewesen? Sagt man das so?
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sagt oder was ist die korrekte Bezeichnung? Heißluftballonfahrer.
Heißluftballonfahrer ist die korrekte Bezeichnung.
Echt? Dann war ich gar nicht so schlecht gelegen. Ja, super. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen natürlich über das Ballonfahren, was das für ein Erlebnis ist und was man da alles entdecken kann. Ich glaube, ihr habt beide viel zu erzählen. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Kaffeeklatsch. Im benachbarten Tannheimer Tal läuft seit letzter Woche das traditionelle Ballonfestival. Und passend dazu haben wir heute im Kaffeeklatsch Besuch bekommen von Pascal Kreins, Heißluftballonpilot. Heißluftballonfahrer. So war es richtig, glaube ich, gell?
Korrekt.
Pascal, du bist noch relativ jung, 34 Jahre alt, hast du mir erzählt. Und jetzt schon Ballonfahrer, da wird der eine oder andere sagen, wie geht das? Du hast wann angefangen? In, glaube ich, in ganz, ganz jungen Jahren, oder?
Also ich habe vor 25 Jahren angefangen, Ballon zu fahren.
Mit neun?
Mit neun. Und in meiner Heimatstadt war ein Ballonfestival und da war ich einfach von Kindesbeinen begeistert und habe da immer mitgeholfen und da war der Wunsch dann eben auch mal einfach mal Ballon zu fahren und nach der ersten Ballonfahrt stand für mich fest, Ballonfahren, das ist so sensationell, das möchte ich weiter betreiben.
Du hast
aktuell über 2000 Ballonfahrten und fast 3000 Fahrstunden.
Unglaublich, Wahnsinn, dass man sowas zusammenbekommt, Wahnsinn, das ist echt unglaublich, also so viele Stunden schon. Was macht's aus, wenn dich jemand fragt, warum ist das so ein unglaublich außergewöhnliches Gefühl?
Ja, das ist die Welt einfach von oben zu sehen, zu bestaunen, ist einfach sensationell gut und man hat immer mit netten Leuten zu tun und das ist einfach sensationell und die Spannung ist einfach, man weiß nie, wo eine Ballonfahrt endet, weil man einfach vom Wind abhängig ist und je nachdem, wie gesagt, wo der Wind hingeht, wir können zwar die Ballonfahrt vorbereiten, aber wo es dann tatsächlich hingeht, das entscheidet der Wind. Und die Hauptaufgabe ist halt dann auch einen guten Landeplatz zu finden, dass man eben auch mit dem Auto oder so hinkommen kann.
Was war denn bisher die weiteste Fahrt, die du jemals gemacht hast?
Also die weiteste Ballonfahrt war mit dem Heißluftballon von Suhl in Thüringen bis kurz vor Krakau. Das waren etwa 600 Kilometer in 6 Stunden. Und ja, das war auch sehr, sehr reizvoll. Bei minus 25 Grad in 6000 Meter.
Wahnsinn. Eine Alpenüberquerung hast du auch schon gemacht, glaube ich.
Sechs Alpenüberquerungen.
Sechsmal schon?
Von Deutschland nach Italien und eine Andenüberquerung von Chile nach Argentinien in 7500 Meter mit 188 Stundenkilometern.
Unglaublich. Also quasi über Machu Picchu.
Fast. Und Aconcagua und der höchste Berg in Argentinien.
Du hast dir die Nazca-Linien von oben angeschaut, oder?
Richtig.
Tatsächlich. Ja. Aber sieht man von oben irgendwas? Ich meine, klar, die Welt schaut komplett anders aus, glaube ich, von oben. Aber ist es irgendwie anders? Oder was ist so anders da oben?
Ja, also den Reiz des Ballonfahrens macht es einfach aus, weil von oben ist alles sehr, sehr friedlich. Und das ist immer was ganz Besonderes. Und wie gesagt, dann kommen zum Landeplatz oder auch zum Startplatz kommen immer Leute, die einfach interessiert gucken, was so ein Ballon macht, wie groß der ist und Fragen stellen. Und das ist einfach das Besondere. Reizvoller daran, den Leuten auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Was ist denn, Pascal, die Frage, die du am allermeisten hörst?
Da gibt's eigentlich zwei. Warum heißt Ballon fahren?
Okay.
Punkt eins. Und Punkt zwei. Wie steuert man denn so einen Ballon?
Okay, Punkt 1, warum heißt es so?
Ballonfahren kommt aus der Schifffahrt. Und die haben damals den Sprachgebrauch mitgebracht und also fährt der Ballon durchs deutschsprachige Luftmeer. Ne, in Deutschland, Österreich und der Schweiz fährt der Ballon, überall sonst anders auf der Welt fliegt das Ding.
Okay, und der zweite Punkt?
Und der zweite Punkt, die Leute können sich immer nicht vorstellen, wie man so einen Ballon tatsächlich steuern kann. Oder man denkt auch, man hat einen Antrieb und so weiter, aber wir haben einfach nur den Wind und den Brenner, wo wir die Höhe regulieren können, wo wir dann eben auch gutes landbares Gebiet aussuchen können.
Mhm. Unglaublich, echt faszinierend. Ich glaube, wir lernen in dieser Stunde noch einiges dazu. Pascal Kreins, Heißluftballonfahrer, Pilot. Mit über 2000 Stunden hat er erzählt, unglaublich. Du bist wahrscheinlich mehr da oben unterwegs als am Boden nun, oder?
Ja, das wäre ich gerne, aber so ist es leider nicht. Im Jahr mache ich so über 100 Ballonfahrten. ja, kommt dann etwa so bei 130, 140 Stunden im Jahr zusammen etwa.
Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, Pascal, ist, stellen sich vor allem, glaube ich, die Frauen, die ja immer kalte Füße haben. Wie ist das, wenn man da oben jetzt unterwegs ist, vor allem jetzt im Winter, in diesen Januarzeiten, Februarzeiten? Das muss doch bestimmt saukalt sein.
Nein, das ist nicht saukalt. Und zwar ist es nie kälter als auf dem Erdboden. Der Oberkörper ist immer warm, wenn die Sonne da ist. Und der Brenner strahlt auch ein bisschen Hitze ab. Also da gibt es dann auch ein paar gute Temperaturen. Was natürlich dann irgendwann mal ein bisschen kälter wird, wenn man das falsche Schuhwerk oder die falschen Socken anhat, sind einfach die Füße.
Jetzt muss ich eine Frage natürlich stellen, die du wahrscheinlich auch schon hundertfach gehört hast. Man ist ja ziemlich lange Zeit unterwegs, das heißt über mehrere Stunden hinweg. Was ist jetzt, wenn ich mal ganz dringend auf Toilette muss? Was machen wir dann?
Ja, das, also in einer Stunde, anderthalb Stunden kann man sich das verkneifen.
Okay.
Länger, dann muss man einfach mal eine Zwischenlandung machen.
Echt?
Nein.
Nein, musst du machen. Okay. Wäre der Aufwand etwas zu groß, wegen einmal austreten, 3000 Meter an Höhe zu verlieren. Okay, aber was macht man in so einem Fall dann?
Ja, dann muss man landen.
Es gibt keine andere Möglichkeit.
Ja, also man könnte auch einen Eimer mitnehmen, aber das wäre, glaube ich, ja, das muss man schon wollen.
Müssten sich alle umdrehen quasi?
Und ja, die könnten sich dann umdrehen und könnten dann pfeifen. Das wäre dann auch eine gute Alternative.
Aber ich meine, solche Fragen kommen die Menschen wollen ja sowas wissen, oder?
Ja, solche Fragen höre ich oft tatsächlich. Ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass wir in der Regel, im Regelfall etwa so eine Stunde, anderthalb Stunden fahren, da kann man sich das gut verkneifen. Ich sage auch immer vor dem Start, dass nochmal die Toilette aufgesucht werden sollte. Dass man einfach das Ballonfahrerlebnis einfach genießen kann.
Ja, aber ist klar, es ist ja eine Frage, die kommen muss, so gesehen. Ja. Unglaublich. Ja, wenn quasi mit der Taufe, das ist ja auch so, dass jeder quasi getauft wird, oder? Warum eigentlich? Woher kommt das?
Ja, weil jeder, der zum ersten Mal Ballon gefahren ist, wird zu uns in den Adelstand der Ballonfahrer aufgenommen. Weil
geadelt gleich?
Der wird geadelt, korrekt. Weil die ersten Ballonfahrer einfach Adlige waren. Und die zu dem König Ludwig dem 16. einfach gesagt haben, Ballonfahren, das ist so sensationell, das gebührt dem Adel. Und dann hat der ein Gesetz erlassen, hat gesagt, jeder, der zum ersten Mal Ballon gefahren wird, wird in den Adelstand der Ballonfahrer erhoben. Und nachdem die Französische Revolution war, der König einen Kopf kürzer gemacht hat, konnte das nie wieder zurücknehmen. Deshalb behalten wir uns das bis heute vor.
Trägt man da einen Titel?
Da trägt man einen Adelstitel, den man nach 24 Stunden auswendig können muss. Sollte das nämlich nicht sein, sollte man ihn vergessen oder auch vom Ballonfliegen sprechen, was eben in Deutschland nicht erlaubt und gewünscht ist, dann muss man immer eine Runde bezahlen.
Ein großer Fauxpas.
Richtig.
Lass mal gerade mal Michael fragen, du bist ja auch schon gefahren mit dem Ballon. Gott sei Dank, habe ich nicht fliegen gesagt. Das heißt, du hast einen Adelstitel, hast du ihn vergessen? Welchen Titel trägst du, Michael?
Baron von Michael zum Tannheimertal, geadelt durch Rudi Höfer und in den Adelstand der Mitkämpfer des Ballonteams.
Schade, er muss also jetzt nichts zahlen.
Richtig, also es war relativ souverän gesagt.
Bis nach Norwegen, Pascal, das war noch nicht, oder? Also da warst du noch nicht unterwegs.
Die skandinavischen Länder fehlen mir tatsächlich noch, sonst war ich überall schon ein bisschen Ballon fahren auf der Welt.
Kann man auf der ganzen Welt fahren?
Genau, man kann auf der ganzen Welt fahren, meistens im Rahmen einer Veranstaltung. Ja, und dann schickt man einfach seinen Ballon als Päckchen auf einer Europalette, geht es dann per Luftfracht oder Seefracht raus. Und ja, der wartet dann im Zielgebiet und ja, wenn man fertig ist, dann schickt man den wieder nach Hause.
Du bist bei vielen Meisterschaften schon mitgefahren. Deutsche Meisterschaften, glaube ich, da bist du Vizemeister geworden. Du warst bei Europameisterschaften dabei, Junioren-Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften in Japan. Unglaublich, du hast eine riesenlange Liste. Wie ist das bei einem Wettbewerb? Ich meine, da geht es tatsächlich, das ist wie ein Rennen, oder?
Richtig, da geht's quasi um genaues Ballonfahren. Da werden eben unterschiedliche Aufgaben gestellt von der Wettbewerbsleitung, die man einfach nach und nach erledigen muss. Meistens geht's um genaues Ballonfahren, eben einen Zielpunkt zu treffen und dann mit einem Marker in Sandsäcke mit einem Stoffband dran eben aus der Luft raus markieren. Also aufsetzen und landen darf man nicht, dann gibt's Strafpunkte.
Das hört sich sehr einfach an.
Ist es leider nicht, weil der Wind spielt da eine große Rolle und man will ja auch immer so tief wie möglich über das Zielkreuz fahren, um seinen Markerpunkt genau abzuwerfen oder abfallen zu lassen. Aber wie gesagt, weil aus 100 Meter wird es relativ ungenau.
Da bist du ja jetzt quasi, das Ballonfestival im Tannheimer Tal ist ja für dich fast wie ein Urlaub, oder? Also das.
Ja, das ist fast wie Urlaub, richtig. Aber ja, ich fahre gerne Ballon, ich genieße die Berge, ich genieße die Aussicht. Das ist immer sensationell.
Ich glaube, das ist auch der große Unterschied, oder Michael, dass dieser Zeitdruck komplett weg ist, oder? Ich meine, ihr habt 3 Wochen Zeit. Klar, müsst ihr euch nach dem Wetter richten, aber im Grunde eigentlich alles andere passiert so, wie es eben dann passiert.
Ja, das ist eigentlich der große Vorteil von unserem Festival, dass eben keine Wettfahrten stattfinden und dass die Ballonfahrer es genießen, bei schönem Wetter, in ruhiger Atmosphäre. Und jeder, der wo schon mal im Ballon gesessen ist, weiß, wenn man dann in der Luft ist, dann entschleunigt sich das noch mehr und man genießt es. Und das ist der Charme des Festivals im Tannheimer Tal.
Du bist ja auch schon öfters mitgefahren, so gesehen. Ist das beim zweiten, dritten, vierten Mal immer noch genauso? Fühlt sich das genauso noch an, so spektakulär, so außergewöhnlich? Oder wie war es beim 7. oder 8. Mal?
Ja, du sprichst es an. Also ich bin 7 Mal in diesen knapp 30 Jahren Ballonfestival im Korb gewesen. Also doch nicht so oft. Aber es ist jedes Mal wieder ein besonderes Erlebnis. Faszinierend, die Technik des Ballons, aber dann auch in der Luft dieses Entschleunigen und einen sicheren Piloten an der Hand zu wissen. Und dann ist das einfach wirklich ein einmaliges Erlebnis, oder wenn es auch mehrmalig ist, aber das Erlebnis ist immer wieder dasselbe, es fasziniert.
Die Piloten, wo kommen die überall her? Ich meine, das Ballonfestival gibt es in Tannheimer Tal seit fast 30 Jahren schon. Das hat sich ja mittlerweile auch etabliert, rumgesprochen. Wie weit ist der Radius, der Kreis, wo kommen die überall her?
Also das erste Ballonfestival wurde 1996 ausgetragen. Durch Corona fehlt uns ein Jahr, aber wir haben jetzt das 28. Festival. Der Großteil kommt aus Deutschland. Heuer haben wir sogar keinen aus Österreich dabei, aber Belgien, Holland, ein Amerikaner ist dabei, ein Pilot aus Israel, aus England. Also es ist breit gefächert, aber dem geschuldet, dass eben unser Organisator Rudi Höfer auch selbst aktiver Ballonfahrer ist und auf der ganzen Welt war. Und dieses Netzwerk an Piloten, das erkennt und eben nach Tannheim einladet, dem folgen viele, und dadurch haben wir also so ein tolles internationales Teilnehmerfeld.
Pascal, fahren die irgendwie anders? Fährt ein Amerikaner, fährt der anders Ballon als ein Belgier oder ein Australier? Oder?
Nein, in der Regel nicht. Die fahren alle gleich.
Schon. Je nachdem, auf welcher Straßenseite eben.
Das ist richtig. Ja. Aber in der Luft gibt es eben die einfachste Vorfahrtsregel. Der obere muss dem unteren ausweichen, und das ist überall auf der Welt so.
Ja, das ist bei uns in der Rangliste auch nicht anders. Der obere muss dem unteren ausweichen. Also bei uns ist es andersrum. Ich habe gerade gelernt, einen Heißluftballon kann man nicht waschen. Das ist tatsächlich so. Also
das ist richtig.
Ich dachte, man packt den in die Waschmaschine.
Nein, so große Waschmaschinen gibt es leider nicht.
Ach, okay. Das heißt also, aber abbürsten geht. Also
ja, abbürsten. Man muss da immer ein bisschen gucken, dass man den dann nicht zu nass oder zu feucht macht, weil ja, wenn man einen feuchten Ballon einpackt, dann hat man nach 4 Wochen Schimmel.
Echt? Das auch noch?
Das auch noch. Und yes, das ist natürlich nicht gut für den Ballon.
Das leuchtet, glaube ich, uns allen ein Wahnsinn. Du hast jetzt die nächsten Wochen, ich meine, wie sieht es bei dir aus, Pascal? Man kann dich quasi als Pilot, also ich könnte jetzt mit dir quasi auch fahren.
Du könntest mit mir auch fahren, richtig. Und ja, die nächsten Wochen sind gespickt mit Treffen in den Alpen, an den Alpen. Und das ist besonders reizvoll, weil die Wetterlage eigentlich hier immer gut ist zum Ballonfahren. Schneesicher meistens schon oder Minusgrade. Und da macht das Ballonfahren einfach riesig Spaß.
Jetzt muss ich noch eine blöde Frage stellen, Pascal. Die kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Stell dir mal vor, du lernst, darf ich fragen, bist du verheiratet? Bist du liiert?
Ich bin nicht verheiratet.
Mhm. Jetzt lernst du eine Frau kennen, die Höhenangst hat. Die aber tatsächlich, also die wirklich sagen würde, nein, du bekommst mich da nicht rein. Was machst du?
Ich leiste so lange Überzeugungsarbeit, bis ich sie im Korb habe.
Nicht, dass du einen Korb bekommst.
Richtig.
Sehr gut. Wahnsinn, die nächsten Tage, Michael, was steht noch? Ballonglühen, glaube ich, haben wir in den nächsten 2 Mal, glaube ich, noch, oder?
Ja, am kommenden Dienstag haben wir das Ballonglühen in Jungholz und eine Woche drauf, Dienstagabend, 20 Uhr in Schattwald. Und wir hatten schon ein Glühen in Nesselwengle, war wunderschön, da hat alles gepasst. Temperatur, Vollmond, eine herrliche Nacht oder ein herrlicher Abend. 6 Ballone sind da gestanden, die Boombox, alles tipptopp, Leute waren begeistert und wir hoffen, dass wir eben in Jungholz und Schadwald auch noch zwei schöne Glühen kriegen.
Da bist du dann auch immer dabei, Pascal, oder?
Nein, leider nicht. Ich reise morgen nach Hause. Ah,
aber deiner würde auch glühen?
Meiner, ich war beim ersten Ballonglühen auch dabei.
Welche Musik wäre deiner Meinung nach die passendste Musik für einen Ballonglühen, wenn es nach dir gehen würde? Und du würdest entscheiden dürfen, welche Musik läuft?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich hätte gern eher eine rockige Musik. Aber der Wiener Walzer hat auch seinen Reiz.
Michael, du bist ja mehr der Klassiker, oder?
Ja, es ist halt einfach wunderbar, wenn das Ballonglühen so zum letzten Musiktitel kommt. Da kommt der Wiener Walzer und da fangen sich die Ballone zu drehen an. Das heißt, die Ballonteams haben den Ballon ja am Boden stehen und da wird er ganz leicht vom Boden abgehoben und die 8 bis 10 Mann, Frau drehen dann den Ballon um die eigene Achse und wenn das alle 6 Ballone gleichzeitig machen und auch in die gleiche Runde drehen, dann schaut das schon richtig schön aus.
Das nennt man dann Ballonballett.
So kann man das auch benennen, ja.
Sehr schön. Klasse. Toll, dass ihr da gewesen seid. Wir haben einiges gelernt, glaube ich, vor allem auch über das Heißluftballonfahren. Gott sei Dank habe ich kein einziges Mal fliegen gesagt, sonst müsste ich jetzt eine Runde zahlen.
Darauf legen wir auch ganz besonderen Wert.
Ja, ich weiß. Danke für den Besuch, Michael Keller und Pascal Kreins und alles Gute für euch. Gibt's, was wünscht man Ballonfahrern?
Glück ab, gut Land.